Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute gibt's eine kleine Bonus-Episode zur UFC Fight Night Holloway gegen Rodriguez mit Flo und mir. Die Fight Night gibt's zu sehen am Samstagabend, kommt zu uns aus Las Vegas, Nevada, aus dem UFC Apex, um genau zu sein. Und das Ganze beginnt zu einer sehr, sehr zuschauerfreundlichen Zeit. Um 19 Uhr nämlich gibt's die Prelims bei Fight Pass zu sehen und um 22 Uhr bin ich dann bei der Zone am Mikro. Da gibt es dann die Maincard von Holloway gegen Rodriguez. Flo, erstmal hallo und ich muss gleich mal, bevor du hier nette Worte findest für die Zuhörer, sagen, dass ich heute eine E-Mail bekommen habe von der UFC. Stand ist Montag vor der Card und da wurden einige Kämpfe abgeblasen und einige wiederum bestätigt. Aber jetzt begrüße erstmal die Hörer, ne?
Ja, was soll ich groß sagen? Spannend, E-Mails von der UFC zu bekommen. Soweit bin ich sicherlich noch nicht. Haben ja auch ein, zwei Entscheidungen schon, ich sag mal, die Vögel gezwitschert. Ich weiß auch nicht, wo MMA-Junkie und Sherdog und was weiß ich, wer alles immer ihre ganzen Infos haben, aber die sind ja die MMA-Community, wenn man sich mit ihr beschäftigt und die ganzen Reporter kennt, dann ist man da ja auch immer sehr, sehr gut informiert. Zu Beginn dachte ich wirklich, wäre so eine, ja, vom Main-Event getragene Fight Night. Aber ja, gut, will jetzt auch die Sache nicht noch größer machen, als sie ist, aber es gibt ein, zwei Kämpfe, auf die habe ich wirklich Bock, auch abgesehen vom Main Event, freue mich auf jeden Fall drauf, ich glaube, du wirst auch in der Tonkabine deinen Spaß haben.
Ja, davon gehe ich doch mal aus. Also Aufnahmezeitpunkt des Podcasts ist wie gesagt Montag, 8. November und Stand jetzt ist zum Beispiel, ja, leider Kevin Holland ausgefallen, also Kyle Dawkins hat einen neuen Gegner bekommen. Ovince St. Preux hat sich auch abgemeldet, sein Kampf ist von der Card gerutscht, also ich kann es mal kurz sagen, was auf der Maincard bis jetzt steht. Du hast davon gesprochen, dass man vermuten könnte, dass das Ganze von einem Main Event getragen wird, also Max Holloway gegen Yair Rodriguez. Ist nicht ganz so, ja, ist zu einem großen Teil natürlich ein Punkt, warum man sagt, das darf ich nicht verpassen, aber es sind ein paar unberechenbare Dinge auf dieser Card. Ben Rothwell gegen Marcos Rogério de Lima zum Beispiel im Heavyweight, Felicia Spencer kehrt zurück gegen Leah Letson, Roman Dolice gegen Kyle Dawkins, also das ist der Ersatz, wie gesagt, für Kevin Holland, und dann haben wir auf der Maincard bis jetzt noch bestätigt, Yadong Song gegen Julio Arce, das sind die Kämpfer und die Kämpfe, die ich dann für euch kommentieren werde am Samstagabend, aber die Prelims, und das ist ja der Punkt, den du machen wolltest, sind ein Punkt, warum man sagen sollte, hey, das gebe ich mir, und da sind ein paar echte Sleeper dabei. Du hast mir ja schon vor der Aufzeichnung gesagt, dass du dich auf einige Dinge freust, mein Lieber.
Ja, es gibt häufig Duelle, wo ich von einem Athleten relativ überzeugt bin und mich gerne von dem anderen überraschen lasse. Also vielleicht direkt der Opener, Kennedy Ntchukwu. Immer vielversprechend, hat seine letzten zwei Kämpfe wirklich so gedreht, sah zu Beginn schlecht aus und sich dann daran erinnert, ah, ich habe ja voll die harten Hände, seine Gegner ausgenockt. Carlos Ulberg im vorletzten Kampf, so einer aus dem Team City Kickboxing, kam mit einigem Rückenwind und hat über Twitter selbst hier in Deutschland, wenn man sich in der MMA-Bubble, sage ich mal, bewegt, so die Fangemeinde aus Australien und Neuseeland wahrgenommen. Hochklassiger Kickboxer, Trainingspartner von Adesanya, wohl einer der Schlüssel zum Erfolg, warum der im Stand so gut aussieht, und der hat in Ntchukwu eingedeckt ohne Ende, bis er mal eine Hand gelandet hat und gemerkt hat, oh, es tut ja weh, verrückt, ich kann ja auch zuschlagen. Also ähnlich wie gegen Danilo Marquez, wo zwei Runden so mit so einem Backtake im Stand festgehalten, wusste gar nicht, was mit sich anzufangen, Hände bekämpfen, nee, ich decke einfach mein Gesicht und lass akzeptiere diesen Rucksack, bis ich gefühlt wütend werde und den ausnocke. Also das ist eine Wundertüte. Ich glaube, so oft wird er diese Erkenntnis nicht mehr brauchen, dass er ziemlich harte Hände hat. Hat einen Gegner mit Daun Jung, der ja einen Rekord von 14-2 hat. Also sieht auf dem Papier auf jeden Fall auch vielversprechend aus. Zu ihm kann ich fairerweise stilistisch nicht so viel sagen. 93er Baujahr, also auf jeden Fall auch jemand, der so in der körperlichen Entwicklung gerade seinen Peak erreicht oder auf seinem Peak ist, sportlich auf jeden Fall schon Erfahrung mitbringt, aber auch noch Potenzial hat. Ich bin gespannt auf allein den Opener, wird vielleicht auch auf Sean Woodson eingehen danach, größtes Federgewicht im Roster. Der sieht wirklich ja, aus wie so ein Alien, wirklich relativ großer Kopf, bisschen deformierter Oberkörper und dann wahnsinnig lange, storchige Beine. Kampfname der Sniper ist natürlich bei der Größe 1,88 im Federgewicht klar. Ich kenne seinen Gegner zugegeben nicht. Angling Colin gibt es, oder Colin gibt seinen zweiten Kampf, den ersten leider Gottes verloren, kam über die Contender Series 2020. Und dann der erste Kampf, wo ich wirklich sage, das Aufeinandertreffen. Ich kann beide Athleten einordnen und ich könnte versprechen, das wird ein Kracher. Wir haben danach Miguel Baeza gegen Chaos Williams. Miguel Baeza, glaube ich, für viele Leute auf dem Schirm gewesen, als er mit 10-0 gegen Santiago Ponzinibbio angetreten ist im Juni 21. Als ich den Kampf gesehen habe, dachte ich wirklich, das wird ein klarer Fight of the Year-Contender. Also wirklich, ich bin das jetzt nicht übertrieben so weit gegangen gedanklich. Da kam dann einiges nach, einige Schlachten, die, glaube ich, auch so vor dem sportlichen von der sportlichen Relevanz her irgendwie auch einfach nochmal bedeutender sind und dementsprechend auch nochmal mehr Dramaturgie mit sich gebracht haben. Aber wie gesagt, ungeschlagen gegen diesen ja auch lange Zeit sehr gefürchteten Striker mit Ponzinibbio angetreten und sich auch eine Materialschlacht vom Herrn geliefert. Also wirklich guter Striker, auch groß mit 1,88, dennoch BJJ Black Belt. Ja, steht jetzt 10-1, hat auch von den 10 Siegen sieben Leute gefinisht im Weltergewicht, was ja auch erstmal nachgemacht werden muss. Und Chaos Williams, ich glaube, den kennen noch viele Leute.
Oh ja.
Richtig harter Junge irgendwie aus dem Ghetto. den brichst du auch nicht mal eben.
Ja, heftige K.O.-Power. Ne? Bei dem, was ich mir bei ihm gemerkt habe, für ein Weltergewicht hat er fast 2 Meter Reichweite. Das ist ein extremer Vorteil. Und mit dieser Reichweite geht eine extreme Power einher. Also das hat man ja gesehen bei seinem UFC-Debüt. Ich glaube, UFC 247 war es. Alex Morono in 27 Sekunden weggeklatscht und dann noch Abdul Razak Al-Hassan in 30 Sekunden weggeklatscht in Runde 1, der ja seinerseits ein richtig gefürchteter Powerpuncher ist und auch einer mal ist, der Leute in der ersten Runde finishen kann. Also die ersten beiden UFC-Kämpfe von Chaos Williams dauerten insgesamt 57 Sekunden sozusagen. Das ist schon mal ein Argument zu sagen, diese ultimative K.O.-Maschine, die ziehe ich mir mal rein. Und der Spitzname Chaos, das ist auch sau witzig irgendwie, den hat er seit seinem 13. Lebensjahr. Die Geschichte erzähle ich gleich.
So, erzähl sie jetzt. Also ich wollte nur sagen, K.O. Power, also so ein Kinn ist irgendwie auch eine rätselhafte Sache. Manche Leute, keine Ahnung, Dan Hooker steckt gegen Poirier alles ein, was man ihm vor den Kopf haut. Dann kommt Chandler, trifft ihn einmal und der geht K.O. Also manchmal kann man sich irgendwie nicht erklären. Ja, man spricht den einen Leuten Nehmerqualitäten zu, den anderen spricht man sie eher ab. Aber warum Leute fallen und warum nicht? Klar, es gibt irgendwie die Punkte, wenn du den Kiefer zum Wackeln bringst. Klar, also natürlich kann ich es irgendwo auch erklären, aber du weißt trotzdem, worauf ich hinaus will. Tagesform scheint auch so einen Kiefer zu haben.
Ja, aber bist du schon mal selbst K.O. geschlagen worden?
Nee, ich bin zweimal K.O. gegangen, weil ich auf Asphalt gefallen bin.
Oh, das stelle ich mir auch nicht so angenehm vor. Also ich kann von meinen K.O.-Erfahrungen sprechen. Wenn man K.O. geht, liegt es häufig daran, dass man sich nicht auf die Schlagwirkung einstellen kann. Dass das aus dem Winkel kommt, wo man es nicht sehen kann, wo man nicht mitrollen kann mit dem Kopf oder wo man einfach getroffen wird und man hat es überhaupt nicht antizipieren können. Und ich glaube, das war damals bei Chandler gegen Hooker. Das kam so schnell, den Schlag, keine Ahnung, den hat er überhaupt nicht so geahnt und so vorhergesehen und es hat ihm einfach komplett die Lichter ausgemacht, beim ersten Touch schon fast. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum es manchmal so ist. Aber ja, es gibt so Kämpfer, die kämpfen sich so in eine Zone und sind dann irgendwie dann im Blutrausch unterwegs und du musst die dann mit einer Schaufel irgendwie erschlagen, um die dann K.O. zu bringen. Ich verstehe, was du meinst, ja.
Genau das hat Baeza eben gegen Ponzinibbio bewiesen. Und wenn der vergleichbare Nehmerqualitäten gegen Chaos Williams beweist, dann wird diese K.O.-Power auf jeden Fall, ich sag mal, getestet.
Ja, Chaos Williams liebt das Chaos, deswegen wird er seit seinem 13. Lebensjahr Chaos genannt und er wird von seinen Teamkollegen Oxfighter genannt, weil er so stark ist wie ein Ochse. Also das bestätigt ja unseren Eindruck. Power Puncher, extreme Physis, beeindruckender Typ. Also du hast gesagt, du siehst so aus wie so ein gefährlicher Typ aus dem Ghetto.
Wie ist er? Ist
Steht
er?
jeden Morgen um 4:30 Uhr auf, läuft da ein paar Kilometer, dann geht's ins Gym. MMA-Training, Jiu-Jitsu, Boxen, sogar Wing Chun trainiert er übrigens, ne? Also der Kerl kommt aus Detroit und war lange auf der Straße unterwegs, wie du sagst, hat sich aber jetzt voll dem Kampfsport gewidmet, hat sich da voll reingesteigert, hat da seinen Beruf und vor allem seine Berufung gefunden. Und ihr hört schon raus aus dem, was ich sage, was ihn neben seiner enormen Schlagkraft auszeichnet, ist eben seine mentale Stärke und sein extremer Ehrgeiz. Also das ist ein Typ, auf den man mindestens mal ein Auge richten sollte, wenn man sich die Prelims reinzieht am Samstagabend.
Auf jeden Fall. Das kann ich wirklich Leuten nur empfehlen. Holt diesen Kampf, nehmt diesen Kampf mit, holt ihn nach. Verpasst ihn auf jeden Fall, egal auf welchem Wege nicht. Danach wird es im Fliegengewicht, ja, gerankt bei den Frauen. Cynthia Carvalho kämpft gegen Andrea Lee. Würde ich jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Carvalho ja zuletzt gegen Andrade gekämpft, kam da aus einer OP. Ihr wurde wohl auch von Leuten geraten, das sei ein bisschen frühzeitig, aber sie wollte eben schon wieder antreten. Ist um die Zeit herum wohl in Vorbereitung auf Andrade auch nach Las Vegas gezogen für die Karriere. Also ist eben von Dedication, sage ich mal, gesprochen. Die scheint sie auch an den Tag zu legen. Will dann natürlich nach zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstraße. Andrea Lee, für mich gedanklich irgendwie mal als so ein Youngster eingestuft. Die sieht irgendwie für mich relativ frisch aus, so zumindest auf 2 Meter Abstand. 1989 geboren, das hat mich ein bisschen überrascht. Scheint also eher Veteranin zu sein, entgegen meinem ersten Bauchgefühl, wie ich diesen Namen gedanklich eingestuft habe. Ich bin mal gespannt, ob sie da ja, Calvillo das Wasser reichen kann. Für mich fast schon ihre größte Errungenschaft von Calvillo beeindruckend, dass sie gegen Marina Rodriguez einen Draw geschafft hat. Das ist wirklich für mich ja eine der gefährlichsten Fliegengewichte aktuell. Aber mehr würde ich zu dem Kampf eigentlich auch nicht sagen wollen. Hast du noch was nachzureichen?
KGB, also Andrea Lee hat ja zuletzt die Schwester von Valentina Shevchenko besiegt, hat da echt eine Durststrecke überwunden, hat ja dreimal hintereinander verloren, hatte zuvor einen guten Run, hat zig Kämpfe hintereinander gewonnen, dann dreimal hintereinander verloren, musste so ein bisschen bangen, ja, reicht jetzt noch für den nächsten Vertrag oder kann ich hier bleiben in der UFC? Hat dann gegen Antonina Shevchenko so Last Minute in Runde 2 per Triangle Armbar gewonnen und schafft es jetzt in einen nächsten Kampf, der nicht minder schwer sein dürfte. Also Cynthia Calvillo sehe ich da schon deutlich vorne. Cynthia Calvillo ist eine gute Ringerin. Ihr Boxen wird technisch immer besser. Sie hat gute Szenen gehabt in ihren vergangenen Kämpfen, was das Grappling und Cagework anbelangt. Hat zum Beispiel auch eine Jessica Eye in einem Main Event besiegt. Aber an der Spitze, du hast schon gesagt, Jessica Andrade, davor Caitlin Chookagian, da klappt es noch nicht so. Jetzt muss sie also wieder ranklotzen, um so einen Kampf gegen eine vorne gerankte Gegnerin zu bekommen. Und da käme ein Erfolg gegen Andrea Lee natürlich durchaus recht.
Definitiv. Thiago Moises kennt sicherlich auch viele, vermutlich weil er gegen Islam verloren hat. Das wird dem Mann aber auf jeden Fall nicht gerecht. An sich ein ziemlich gefährlicher Striker. Trainiert seit er 17 ist im ATT. Also das auch auf jeden Fall jemand, der schon lange irgendwie die MMA-Karriere auf hohem Niveau vorbereitet oder ich sag mal, ja, sie letztendlich auslebt. Hat es dann mit dem Spanier Joel Alvarez zu tun. Auch relativ groß fürs Leichtgewicht, 1,91, steht mit 18,2 auch wirklich gut da. Also ihm wird jetzt nicht nach der Niederlage gegen Islam ein leichterer Brocken vor die Nase gesetzt. Könnte auch ein wirklich, könnte ein Sleeper sein, könnte auch ein Kampf sein, der wirklich abliefert. Bin ich auch gespannt, ob Thiago Moises ja, sich von diesem Sieg irgendwie erschüttern ließ oder letztendlich noch hungriger zurückkommt.
Ja, also so ein Sleeper, von dem du sprichst, oder so ein potenzieller Fight of the Night, an dem man nicht primär denkt, könnte auch der erste Kampf sein, der hier auf meinem vorläufigen Maincard-Zettel steht. Song Yadong gegen Julio Arce. Ich glaube, da könnten die Dynamitstangen durchaus durchs Oktagon fliegen und auch explodieren, denn das sind zwei Striker, die dynamisch sind, die schnell sind, die technisch stark sind. Und ich meine, Song Yadong ist 23. Ja, es könnte ein Feuerwerk werden. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl.
Ja, für mich auch Chinas Hoffnung. Also Jing Liang, ja okay. Weili Zhang natürlich bei den Frauen, aber Yadong ist wirklich, der ist wirklich vielversprechend. Also wir haben ja letzte Woche auch Marlon Vera gesehen, der wirklich auch ein brandgefährlicher Typ ist, hat gegen ihn eine Decision verloren. Besiegt Casey Kenny, wurde auch hochgehandelt in seinem letzten Kampf. Also wie du gesagt hast, junger Typ, vielversprechend, auch gefühlt irgendwie schon erfahrener oder auf
Total.
Jeden Fall abgeklärter, als er eigentlich in dem Alter, ich sag jetzt, sein sollte.
Junge, Junge, der ist 23, hat über 20 Profikämpfe. Wie krass ist das? Also, und der ist auch tough, der hat ein richtig gutes Kinn. Ich weiß nicht, ob du den Kampf gegen Kyler Phillips gesehen hast, aber was er da aufs Brett bekommen hat und wie er da zurückschlägt, aller Ehren wert.
Auf jeden Fall Kyler Phillips auch wirklich auch ein bisschen under the radar in der Gewichtsklasse. Also gegen ihn darf man verlieren. Der ist auch irgendwo schwierig auszurechnen.
Ja, Song Yadong auf jeden Fall einer, der konstant nach vorne geht, der immer versucht, das Tempo zu machen, der Chinese. Hat auch gute Skills, also kommt aus dem Boxen und Jiu-Jitsu mit dem Team Alpha Male, natürlich auch den Ringer-Hintergrund ein bisschen geschliffen in den vergangenen Monaten. Okay. Trainiert seit 2010, also hat mit 13 angefangen mit dem MMA-Training. Profi seit dem Jahr 2013, hat mit 16 sein Profidebüt gegeben. Das ist natürlich auch schon fast grenzwertig, würde ich mal meinen. Aber das spricht eben für seinen Erfahrungsschatz, obwohl er erst 23 ist. Also
mit dem Team Alpha Male hast du halt auch eine super Anlaufstelle in der Gewichtsklasse. Also da kannst du mit vielen Stilen, mit vielen Leuten in den Gewichtsklassen sparen. Ja, glaube ich, ein weiser Karriereschritt für so ein Bantamgewicht, da mal vorbeizuschauen.
75% Takedown-Quote, also da ist die Handschrift vom Team Alpha Male auf alle Fälle mal abzulesen. Vorhin hast du gesagt, 1993 geboren, der ist 1907 oder 1989, glaube ich, war es bei Andrea Lee, der ist 1997 geboren. Alter, da komme ich mir alt vor. Also 23 Jahre alt, aber schon mehr als 20 Profikämpfe. Ist wirklich ein Vertreter so einer neuen Generation von Kämpfern. Hat K.O.-Power, hat aber auch Timing, diese explosiven Drehtechniken, dynamisches Ground and Pound. Wir haben von den Takedowns gesprochen. Also der hat wirklich das Zeug, große Dinge zu erreichen. Wenn er das klug macht und wenn er da hört auf die Coaches im Team Alpha Male, da habe ich durchaus eine gute Zukunft vor meinen Augen ablaufen. Aber hey, jetzt muss er erstmal an Julio Arce vorbei. Und der ist unbequem zu kämpfen, weil der kämpft aus der Rechtsauslage. Und das ist ein Typ, der hat jahrelang im Federgewicht gekämpft. Aber zuletzt ist er nach 5 Jahren im Federgewicht ins Bantamgewicht zurückgekehrt. Und der sagt, das hat sich für mich so ausgezahlt. Meine Ausdauer ist besser. Ich fühle mich irgendwie dynamischer, kann mich besser bewegen, wenn mein Körpergewicht niedriger ist. Und er sieht in dieser Division wesentlich bessere Erfolgschancen, wirkt auch in den Gesprächen, in den Interviews immer super motiviert. Der Typ ist heiß wie Frittenfett. Und du weißt ja, wie es ist. Rechtsausleger, das ist immer so eine Wundertüte. Das kann für den einen besser ausgehen als für den anderen. Und der hat gute Power in der linken Hand, feuert saubere Kicks mit links ab. Das wird ein spannendes Tänzchen. Ich bleib dabei. Das wird ein richtig guter Kampf.
Habe ich gerade richtig verstanden, dass es ein Federgewicht runterging? Ja, ne?
Genau.
Also das ist natürlich auch eine Sache, die häufig mit überdurchschnittlich viel Kraft einhergeht, wenn man dann nach unten geht und das trotzdem konditionell schafft, wie er ja offenbar beschreibt.
Ja.
Ich bin dabei, dir könnte wirklich der Showstealer sein. Das Mittelgewichtsduell natürlich anders erhofft. Kyle Daukaus, Kevin Holland haben vermutlich die allermeisten Leute gesehen.
Ja.
Unschön geendet, letztendlich aber auch fair geendet. Also man wollte es letztendlich, wenn es denn schon so passiert ist, so sehen, aber natürlich hat man sich anders erhofft. Beide ja zugestimmt. Kyle Daukaus bis dahin den Kampf schon irgendwo auch, finde ich, dominiert. Das Rematch zeitnah zu machen. Jetzt hat sich Kevin Holland verletzt und Roman Dolice springt ein. Spannender Typ irgendwie auch, war 3 Jahre lang Profitorwart, also im Fußball, Welt- und Europa-Grappling-Champ. Hat aber mit 28 erst angefangen, MMA zu trainieren. Also das auch, Quereinsteiger, könnte man so sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Kyle Daukaus, ja, er hatte sich hier tatsächlich auf Kevin Holland nochmal eingestellt. Du hast gesagt, hat im ersten Duell gut ausgesehen. Dann haben wir, glaube ich, hier im Podcast hinreichend beleuchtet, was da abgelaufen ist an Chaos und wie dann im Nachhinein noch gesagt worden ist, nee, ist doch ein No-Contest, können wir nicht so stehen lassen. Also da wurde genug geredet hier im Podcast. Sei es drum, Kyle Daukaus bekommt jetzt also einen neuen Kämpfer, den er besiegen möchte am besten. Er ist ja ein hervorragender Grappler, Ist auch schwer zu Boden zu bringen, finde ich. Also mit über 80% Takedown-Defense. Gut, das dürfte bei Kevin Holland ohnehin nicht der Plan gewesen sein, aber hier könnte es tatsächlich der Plan sein. Und auch interessant. Also ein Grappling-Spezialist gegen Kyle Dawkins, das kann auch passieren, dass du dann die eigene Medizin mit einem großen Suppenlöffel fressen musst, weil Dawkins hat ja auch 8 Siege durch Submission auf dem Konto, also allein 5-mal durch Bravo-Choke. Das ist so seine Favorite-Submission. Ja, muss nicht ein Vorteil sein, kann ein Vorteil sein, aber ausprobieren, wer weiß. Oft ist es ja auch so, 2 Submission-Spezialisten tragen es dann im Stand aus. Kann ja auch alles passieren.
Das sind die 2 Optionen. Also das auch von dir erst beschriebenes Szenario ist auch so der Kampfverlauf, auf den ich hingeschielt habe. Und dann habe ich mich auch bei dem Gedanken erwischt, hey, Roman Dolice, ja okay, Quereinsteiger, vielleicht noch nicht den riesigsten Erfahrungsschatz, aber der Kerl ist ja auch nicht doof. Vielleicht ist er sich dessen bewusst, wird also die Takedowns eventuell doch nicht suchen. Den Ringer zu Boden bekommen wird Kyle Dawkins vielleicht aber auch nicht, und genau dann wird der Kampf im Stand ausgetragen. Wer der bessere Striker ist, bin ich sehr gespannt. Ich schiede zu Dawkins, aber ja, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
Bin ich mir relativ sicher, dass er der bessere Striker ist. Also er hatte diese lange Amateurkarriere, wurde ja erst 2017, glaube ich, Profi, so vor 3-4 Jahren. Ich habe mich auf den ersten Kampf zwischen ihm und Kevin Holland relativ akribisch vorbereitet. Und ja, konnte seine ersten 9 Kämpfe gewinnen, hat dann diesen Sieg gehabt bei Dana White's Contender Series, hat allerdings nicht direkt einen Vertrag bekommen, auch das hat ein bisschen gedauert, aber wir wissen ja, was lange währt, wird endlich gut. Und ja, dann kam es irgendwann zum UFC-Debüt, da hat er ja übrigens, ja, guter Punkt, Dustin Stolzfuß besiegt, den kennen ja sicher viele deutsche MMA-Fans. Gut, gegen Brandon Allen und Phil Hawes hat es nicht ganz hingehauen, aber gegen Kevin Holland sah es schon wieder vielversprechender aus. Also Dawkins ist ein harter Hund und ein gestandener Mann, der nicht einfach vorschnell Profi geworden ist, sondern der wirklich lange Amateur war, der viel gesehen hat und als Profi eben unter anderem diese 8 Submission-Siege auf dem Konto hat. Also der tiefe Gewässer gesehen. Für mich der Favorit hier in diesem Kampf.
Würde ich schon auch so sagen, aber gibt diese Kämpfe, wo man einfach sagt, wenn ich Sportwetten machen würde, wäre das auf jeden Fall eine sichere Wette. So entschlossen bin ich da doch noch nicht.
Okay, der nächste Kampf, den wir noch beleuchten müssen, bevor wir dann schön langsam an die Spitze der Card kommen, ist ein relativ interessantes Aufeinandertreffen im Federgewicht der Frauen, denn Felicia Spencer kämpft da so ein bisschen um ihre Daseinsberechtigung gegen eine junge Wilde in Leah Letson. Und Felicia Spencer ist auch eine Figur im Federgewicht, die eigentlich etabliert ist, weil du musst ja sagen, wer mit Amanda Nunes und Chris Cyborg über die volle Distanz geht, der ist einfach mal tough. Den kannst du nicht irgendwie in die zweite Reihe so mühelos schieben. Sie ist eine Kämpferin mit viel Herz, mit solidem Ground Game, sie hat ein starkes Ground and Pound. Sie ist auch eine der stärksten Frauen in dieser Gewichtsklasse. Sagt selbst, dass sie über 160 Pfund wiegt, wenn sie dann ins Oktagon steigt. Also das ist mal eine Ansage. 160 Pfund sind so 72, 73 Kilo aus dem Kopf gesponnen. Und sie ist auch eine ausgebildete Kampfsportlerin. Im Taekwondo und Brazilian Jiu-Jitsu ist sie ja Black Belt. Aber da klopft jetzt so eine Newcomerin an, eine junge Wilde in Leah Letson. Und plötzlich musst du als jemand, der mit den Frauen im Oktagon stand, die Titel getragen haben und an der Spitze standen, dann jetzt wieder beweisen, dass du dahin gehörst. Und das ist eine seltsame Situation für Felicia Spencer, die sie lange nicht erleben musste.
Ja, ist, glaube ich, auch so eine, die sich irgendwie stilistisch auf die neuen jungen Hungrigen auch einfach erstmal einstellen muss. Ich habe zugegeben, Leah Letson nicht so auf dem Schirm, hat ja auch relativ selten gekämpft, war erst einmal in der UFC und das im November 2018, auch davor relativ inaktiv, aber ich habe die gerade mal gegoogelt, kann die Gedanken ja offen aussprechen, weil die mir auf ihrem UFC-Bild, das ich gerade einfach nur betrachte, irgendwie auch optisch gar nicht wie so eine Profisportlerin aussieht, aber das ist ein unschöner Winkel, merke ich gerade, wenn ich mir hier andere Bilder ansehe, also körperlich auf jeden Fall auch, sieht aus wie eine Profisportlerin. oder zumindest wie eine Frau, die eine sein könnte. Vielleicht formuliere ich es so vorsichtig. Aber interessant, dass ich hier gerade entdecke, dass sie offenbar einen Militärhintergrund hat, ja, was natürlich auch eine berufliche Ausbildung ist, die dir ja, Nervenstärke und natürlich auch irgendwie körperliches Durchhaltevermögen einverleibt. Also
ich habe die bei Invicta mal gesehen und ich kann mich an den Kommentator erinnern, der hat die Geschichte erzählt von ihr. Die hat zwei Hochschulabschlüsse. Also die war bei der Air National Guard, also bei der Nationalgarde der Vereinigten Staaten, die eben, wie soll man sagen, für den Luftraum zuständig ist.
Luftwaffe in Deutschland, ja.
Ja, könnte man so sagen, ist, glaube ich, nicht hundertprozentig gleich, aber ja, im Prinzip. Und sie hat dort im Bereich Überwachungstechnik gearbeitet. Und da gibt es eben auch diese Lücke in ihrem MMA-Lebenslauf, weil die halt auch in Auslandseinsätzen unterwegs war und auch trotzdem nebenher immer noch die MMA-Karriere vorangetrieben hat. Also das imponiert mir schon ein bisschen. Ich denke mir immer, wenn Leute irgendwie Vollzeit-Soldaten sind und es dann noch schaffen, bei Invicta und in der UFC als Profikämpfer oder Kämpferin anzutreten, dann kommt man sich fast ein bisschen faul vor, wenn man sich das vorstellt, was dazu nötig ist. Weil auch wenn du da in deiner Mittagspause vielleicht mal eine Stunde trainieren kannst, und das kannst du mit Sicherheit als Soldat, musst du es trotzdem hinbekommen, abends noch motiviert ins Training zu gehen, dafür zu leben, dafür zu essen, die Regenerationsphasen irgendwie versuchen zu bekommen. Also imponiert mir also dieser Ansatz, da tatsächlich auch auf hohem Niveau MMA betreiben zu wollen. Und die, daran kann ich mich übrigens auch noch erinnern, das ist mal, wie krank mein Gehirn funktioniert. Die hat mit Karate angefangen als Kind und Taekwondo betrieben. Und den Kampf, den ich gesehen habe bei Invicta von ihr, den hat sie richtig krass mit einem Highkick gefinisht. Also das ist wahrscheinlich in diesem Kampf so, dass Spencer die gestandenere Kämpferin ist auf diesem Niveau, dass die besser grappelt, dass die auch ihre physische Stärke beim Thema Cagework oder Ground Control ausspielen könnte. Aber du darfst da nicht sorglos mit der Distanz umgehen, denn sonst haut die dir so einen Baseballschläger um die Ohren und du gehst mal schnell schlafen. Also klar, Felicia Spencer, wir kennen sie. Gestandene Kämpferin, war auch schon Federgewichtschampion bei Invicta, hatte in der UFC eine Titelchance, ich sag's nochmal, mit Amanda Nunes die volle Distanz gegangen, hat auch 15 Minuten mit Cyborg überstanden. Extrem tough, du sagst es, trotzdem darf man nicht zu sorglos umgehen, also das ist hier jemand, an dem du stolpern kannst, aber an dem du nicht stolpern solltest, wenn du irgendwann mal wieder einen Titelshot bekommen willst.
Du hast mich heißer auf den Kampf gemacht, als ich erwartet habe, dass das überhaupt möglich sei. Ich bin gespannt.
Das ist mein Beruf.
Du bist der Hype-Man, genau. Hast du gut gemacht. Du hast deinen Job auf jeden Fall erfolgreich getan.
Sehr gut.
Co-Main-Event. Vielleicht schaffst du das da auch. Zwei große Schwergewichte. Ja. Ich weiß, letztes Wochenende wurde über Chris Barnett ja gesagt, über Gian Villante ja gesagt, dass er relativ groß war, und Joe Rogan sagt irgendwann als einzigen Kommentar, groß ist ein sehr höflicher Ausdruck. Ja, auch zwei sehr große Schwergewichte mit Ben Rothwell und Rogério de Lima. Ben Rothwell ja wirklich auch Urgestein, UFC-Debüt 2009 gegeben. Auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das vor der UFC immer so verargumentieren kann, wie man das in anderen Firmen macht. Hey, ich bin lange dabei, dann habe ich irgendwann auch einfach, egal wie, eine Gehaltserhöhung verdient. Ist ein richtig guter Verdiener. Teilweise werden die Zahlen ja veröffentlicht. Macht ordentlich Geld in der UFC. Hat mich überrascht zu dem Zeitpunkt, als ich das mal gelesen habe. Also der hat da seine 500k irgendwie in einem Kampf gemacht, wo ich mir dachte, okay, so sportlich relevant war der ja gar nicht. Wie gesagt, schon ewig dabei, riesig gewachsener Typ mit 1,94 und eben auch dem massigen Oberkörper. Rogério de Lima, wenn ich ihn gedanklich richtig einordne, ein nicht allzu verkehrter Grappler, ne, ganz gutes Ground and Pound, so wie ich das gedanklich abgespeichert habe, wenn mein Gehirn denn vergleichbar gut wie deins funktioniert.
Da kann ich gleich ein bisschen was dazu sagen.
Sehr, sehr gerne. Und ja, Ben Rothwell, das Lachen aus der Hölle, Knockout-Power auf jeden Fall vorhanden. Hat ja zum Beispiel OSP gezeigt, dass dieses technische Striken von irgendeinem flinken Light Heavyweight eigentlich jemanden wie ihn nicht allzu beeindruckt. Chris Barnett auch submitted, zugegeben auch sehr schlecht aussehen lassen in seinem letzten Kampf. Gegen Tibura hat es nicht gereicht zwischen den beiden Events, aber ich meine, der war wirklich auch auf einer Siegesserie. Wir haben ja letzte Woche auch über ihn gesprochen und ja, irgendwo auch das in den sportlichen Rahmen gesetzt, dass der Mann gerade wirklich auch so ein Hoch durchlebt. Wir machen uns beide nichts vor. Ben Roth wird auf keinen Fall Heavyweight Champ, aber das ist so ein Gatekeeper, den ich da auch gerne sehe, so oft wie ich das immer irgendwie negativ auslege. Für mich passt er da rein. Der sieht einfach aus wie ein Türsteher, dann sei bitte auch in der UFC einer.
Ja, ein paar Punkte dazu, also zum Thema Relevanz. Ben Rothwell ist bereits gegen sechs ehemalige UFC-Schwergewichts-Champions angetreten. Gegen Junior dos Santos, gegen Josh Barnett, gegen Cain Velasquez, gegen Andrei Arlovski, gegen Tim Sylvia und gegen Rico Rodriguez. Und er hat einige davon besiegt. Und zum Thema Geld, das hat er sich auch erarbeitet. Der Mann ist 40 Jahre alt und hat 53 Profikämpfe auf dem Buckel. Und ja, auf den ersten Blick gebe ich zu, ist er vielleicht ein bisschen schwerfällig. Mag er schwerfällig wirken, lass es mich so formulieren. Er ist mit Sicherheit kein filigraner Striker oder beweglicher Kung-Fu-Kämpfer, der durch tolle Beinarbeit auffällt. Aber er kann seine Masse gut bewegen. Der kämpft sehr unorthodox. Der geht ja quasi so quer auf dich zu. Der ist ja nicht in der klassischen Links- oder Rechtsauslage unterwegs. Der marschiert ja wie Frankenstein auf dich zu mit seinen 1,94, mit seinen über 120 Kilo. Und das zwingt manche Gegner dumme Dinge zu machen. Und er kann ja wiederum Kämpfe auch entscheiden, wenn du was Dummes machst. Er hat extreme Power, also er hat Leute ausgenockt, er hat Submissions, die sind einfach gefährlich, weil wenn der Typ zuzieht, dann tappst du halt einfach. Und er ist auch kein Kämpfer, gegen den du am Boden kämpfen willst. Wenn der auf dir draufflackt, das ist natürlich ein Hindernis, das es erstmal zu überwinden gilt oder von sich wegzuschieben gilt. Deswegen, man darf nicht erwarten, dass jetzt der ein wildes Striking-Feuerwerk vom Stapel lässt mit 1,94 und 120 Kilo. Aber Ben Rothwell wird mit Sicherheit, wie wir es von ihm gewohnt sind, wie Frankenstein nach vorne marschieren und versuchen, diesen Kampf irgendwie zu entscheiden. Und er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Kämpfe entscheiden kann. Ich glaube, ich habe in meinem Kopf was aufploppen zu haben, dass er, glaube ich, 28 Erstrunden-Finishes sogar hat. Ist ewig dabei, das hast du auch gesagt. Also war damals 9-0 in der IFL. Ewig dabei. Super krassen Erfahrungsschatz, der Kerl. Deswegen für mich auch, um jetzt meine wahnsinnig inflationären Aussagen ein bisschen kurz zu fassen, der Favorit gegen Marcos Rogério de Lima, der, ja, gebe ich dir, in den vergangenen Kämpfen am Boden teilweise Gegner kontrolliert hat, aber eigentlich aus dem Kickboxen kommt. Also wenn er hier schlau ist in diesem Kampf gegen so einen großen, schweren Mann, der nach vorne kommt, dann wird er Legkicks einsetzen, dann wird er versuchen, der flinkere, schnellere Striker zu sein. Denn da kommt er her. Der war brasilianischer Meister, südamerikanischer Meister, Pan-American Champion im Kickboxen. Also der hat nicht nur einen Pokal in der Vitrine stehen. Und wenn er schlau ist, zirkelt er raus, bewegt sich, haut ihm auf die Beine, macht den Rothwell langsam und stutzt ihn sich zurecht. Ich glaube, so sehe ich das vom geistigen Auge ablaufen. Ich rechne nicht damit, dass er Rothwell am Boden kontrollieren kann, geschweige
Kann ich
denn
mir auch
zu
nicht
Boden
vorstellen.
bringen wird.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe so einen Sieg vor Augen, wie er Ground and Pound ansetzt und ich mir dachte, oh, das sieht eigentlich nicht allzu wild, sondern recht versiert aus. Interessanter Background ist natürlich auch der deutlich kleinere Mann. Beine bearbeiten, ja. Stick and Move wird schwer. Ich sehe auch Tendenzen bei Rothwell.
Ja, also bei De Lima ist es einfach so, dass sich Siege und Niederlage in der UFC abgewechselt haben. Also er hat gute Fähigkeiten, aber was mir bei ihm auffällt, der wartet zu lange auf den perfekten Schlag. Und ich glaube nicht, dass du zögerlich sein darfst gegen Ben Rothwell, wenn du eine Öffnung findest. Da musst du draufhalten und da musst du aber auch wieder weg sein. Also du darfst ihn nicht clinchen lassen, nur an den Zaun drücken lassen, irgendwie einen Takedown gegen den kassieren oder da so auf die Art rumeiern. Ich glaube, das geht ganz schnell in die Hose gegen Ben Rothwell und ich würde eher auf mein Kickboxen setzen, wenn ich De Lima wäre. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass De Lima einer ist, der sich Pausen nimmt in seinen Kämpfen. Deswegen hat er zuletzt auch gegen, ich sag mal, körperlich unterlegenere Gegner die Ground Control gesucht, weil er da einfach mal ein bisschen pumpen kann und sich ausruhen kann. Waren aber auch nicht eindrucksvolle Siege in meinen Augen. Also manche Kämpfe hätte da durchaus finishen können oder klar gewinnen können in meinen Augen. Um es kurz zu fassen, Rothwell mit seiner Erfahrung, mit den vielen Tools, also Power im Stand, Cage Control, gute Arbeit am Zaun, guten Submissions in seiner Vita, ist für mich hier einfach der klare Favorit im Kampf der beiden Monster, so möchte ich es bezeichnen.
Okay. Ich bin kein Hype-Mann und ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin nicht heiß geworden auf den Kampf. Ansehen werde ich ihn, wenn er überraschend gut wird, dann sehr gerne.
Jetzt habe ich alles rausgehauen, was ich wusste und habe versucht, hier die Schwächen geschickt zu umschippern.
Ja, ja. Der Rothwell ist ein bisschen hölzer und der Lima braucht mal eine Pause. Klang jetzt nicht so toll, aber hey, vielleicht fällt eine eindrucksvolle.
Ja, anlügen tue ich hier keinen. Ne? Also da, wie gesagt, dass das nicht die Kreissägen sind, die wild durchs Oktagon springen und irgendwie Superman-Punches vom Zaun wegmachen, das will ich hier keinem versprechen, aber wird eine solide Heavyweight-Schlacht. Ben Rothwell ist ja auch so ein Heavyweight der alten Schule, wenn man sich den vorstellt. Man muss Gewicht machen, um die Waage zu schaffen im Heavyweight. Und wenn der so einen Fuß auf den Boden setzt, dann wackelt das Oktagon. Ich glaube, was ihm zugutekommen wird, ist, das Oktagon am Samstagabend ist 25 Fuß groß. Und das ist kein Vorteil für einen Kickboxer. Und das sind zwei große, lange Leute. Ich glaube, das sieht sehr für einen Sieg von Ben Rothwell aus. Aber hey, wenn der Lima schlau ist und hier gut zugehört hat und meinen Gameplan hier gehört hat, dann kann er das Ding auch gewinnen. Wenn nicht, na, Pech gehabt.
Ich bin gespannt. Aber selbst wenn der Kampf der Sleeper schlechthin wird, selbst wenn die sich drei Runden durch die Gegend schieben, ausschalten werde ich beim besten Willen nicht. Und mein Hype für den nächsten Kampf wird auf gar keinen Fall abflachen, denn wir haben einleitend gesagt, die Karte wird schon nicht nur von ihnen getragen, aber das Event der Events ist natürlich der Hauptkampf und auf den bin ich wirklich ziemlich scheiß. Max Holloway gegen Jair Rodriguez. Ja.
Weißt du, was wir machen? Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt ganz fies, wir machen vorher nochmal eine Pause.
Klingt nach einem Plan. Okay. Soll ich also, dich mal einleiten?
Wir sind gleich zurück und dann gibt es ein paar Worte zum Main Event. Also, gleich geht's weiter hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Schlussspurt hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Es steht eine UFC Fight Night an am kommenden Wochenende. Holloway gegen Rodriguez heißt sie. Am Samstagabend um 22 Uhr geht sie los auf The Zone. Und der Main Event ist natürlich Holloway gegen Rodriguez. Flo, du freust dich sehr auf diesen Kampf, hast du gesagt. Und hier muss ich auch nichts beschönigen. Hier muss ich auch tatsächlich nicht rummachen und rumtun, um ein bisschen Motivation aus dir rauszubekommen, wie das bei Ben Rothwell gegen De Lima der Fall war oder bei Spencer gegen Letzten. Da habe ich ein bisschen gemogelt und den Motivationskünstler in mir entdeckt. Aber hier muss ich nicht viel tun, oder? Hier muss ich nichts machen.
Ich glaube, du könntest ihn sogar vornehmen, mir die Motivation zu nehmen und würdest es schaffen. Also ich bin bekennender Max Holloway-Fan. Es wird natürlich auch schwer sein, sollte ich dir diese Aufgabe geben oder solltest du sie dir auferlegen, Argumente gegen den Mann zu finden. Genauso kann man das auf seinen Gegner beziehen. Max Holloway, das für viele Leute nach wie vor beste Federgewicht der Welt. So weit würde ich nicht gehen. Wer den ersten Kampf gegen Volkanovski gesehen hat, da wurde er wirklich deklassiert. Das zweite Ding war eine knappe Kiste.
Findest danach du? Deklassiert ist ein hartes Wort.
Ich weiß noch, ich bin bekennender Max Holloway-Fan. Aber also ich war, als es an die Punktezettel ging, beim ersten Mal gegen Volkanovski ging, war ich so, krass, der hat ganz, ganz klar verloren. Also da war kein Zweifel, dass da irgendwie gegen ihn entschieden wird. Also es war doch auch wirklich 50-45, oder? Soweit ich mich da erinnere. Also diese Legkicks, auf die hat er sich gar nicht einstellen können.
Also ich fand vor allem den zweiten Kampf super knapp. Den zweiten hatte ich eher bei Max. Und ich muss auch allgemein sagen, also ehemaliger Champion im Federgewicht, ja, setzt man einen Haken daneben. Für mich sogar zukünftiger Hall of Famer, Max Holloway.
100%.
Also sein Schlagvolumen ist gigantisch. Er hat ein tolles Auge, hat ein ausgezeichnetes Distanzgefühl, eine rasiermesserscharfe Präzision. Und der Mann ist ja auch erst 29 Jahre alt, aber seit einer Ewigkeit dabei. Und viele halten ihn für den besten Federgewichtskämpfer auf dem Planeten. Ich würde mich fast dazu rechnen. Eines ist auf jeden Fall nicht zu diskutieren. Er will seinen Titel zurück, Aber dazu muss er an Yair Rodriguez vorbei und das ist auch keine leichte Aufgabe.
Bevor das komplett wegläuft, ich habe gerade mal die Judge-Zettel vom ersten Kampf aufgerufen, es war zweimal 48-47.
Siehst du?
Auch, und komplett unterschiedliche Runden, der eine hat ihm 3-4 gegeben, der andere 2-5, der andere 4-5 und der dritte Judge hat 50-45 gewertet.
Das also, war ein super knapper Kampf in meinen Augen.
Der erste, echt?
Ich fand den super knapp. Und den zweiten hatte ich bei Max, aber in den Geschichtsbüchern steht, dass er zweimal verloren hat. Für mich ist es aber keine Schande, 10 Runden mit Volko zu gehen.
Beim besten Willen nicht. Das war wirklich nicht gemeint. Also wollte ich den Mann schlecht reden. MMA-Fighter des Jahres 2017, also auch einfach ein uralter, auch ein gestandener Kämpfer. Interims-Federgewicht-Champion, damals gegen Anthony Pettis geworden, 2016, in dem Jahr eben, also einleitend für das Jahr, Dezember 2016, hat dann gegen José Aldo wirklich, wurde er Federgewicht-Champ, das muss man auch einfach erstmal machen, im Juni 17.
Ja, die Rekorde, 17 Siege im UFC-Federgewicht, das hat keiner geschafft, 10 vorzeitige Siege im UFC-Federgewicht, ebenfalls Rekord. Also es gibt keinen einzigen Kämpfer in der Geschichte dieser Gewichtsklasse, der mehr Zeit im Oktagon verbracht hat als Max Holloway. Der Typ ist für mich safe Hall of Famer, also ja, sowas von stabil. Ich kann mich nur wiederholen. Und um es vorwegzunehmen, wenn ich hier gleich mal so ein bisschen meinen Tipp abgeben darf, für mich ist er hier der Favorit gegen Rodriguez.
Würde ich auch so sagen. Also ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang wir auf den Kampf kamen. Vermutlich, weil wir irgendwie über Ortega und Volkanovski gesprochen haben. Aber ich glaube auch, er wird Rodriguez die Distanz, die er für seine Kicks braucht, einfach nehmen. Also ich glaube, wir sehen Max durchgehend im Vorwärtsgang. Wir sehen, wie eigentlich immer, auch ein Max, der sollte er mal eine Hand nehmen, unbeeindruckt bleibt, denn das sieht man dem Kerl irgendwie nicht an, denn man hat wirklich richtig auch Nehmerqualitäten, ist ein verdammt harter Hund. Generell jemand, der gefühlt einfach einen sehr guten Mindset hat, schaut privat absolut keine Kämpfe, kein Kampfsportfan, vielleicht ist es das, die Distanz zu dem Sport, den er irgendwie benötigt oder sich einfach nimmt. Scheint niemand zu sein, der da durchgehend gedanklich bei bleibt, sondern ist bei seinen Kämpfen, ist bei seinem Plan, geht natürlich motiviert ins Training, aber schafft es irgendwie, seine Pausen zu nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich mental Erfolgsrezept ist oder zumindest eines der Erfolgsrezepte. Unermüdlich, Volume. Über das Volume von Max Holloway muss man irgendwie nicht sprechen. Also ich glaube, nur Colby Covington ist da mal vor ihm statistisch. Hat gegen Kevin Cater ja auch, du hast häufig gesprochen, für dich eine der Kämpfe des Jahres. Also
für mich, wenn du mich so fragst, vielleicht die beste Leistung, die ich jemals gesehen habe. Einen klasse Boxer mit den besten Boxer der Division so sackstark auseinander zu pflücken, das hat mich krass beeindruckt. Also war das nicht die erste Fight Night in diesem Jahr? Also ich habe sie auf jeden Fall nicht kommentiert, war abends, war eine gute Zeit, habe es auf der Couch geschaut, habe mein Notizblock einfach in der zweiten Runde einfach komplett zur Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe, Alter, was passiert hier? Max Holloway ist so in the zone, was der hier abspult, der ist so im Autopiloten unterwegs, der zerpflückt den hier nach Strich und Faden. Mich hat das so beeindruckt, ich werde es nie vergessen und ja.
Genau, es war dieser Triple-Header, den die in Abu Dhabi gestartet haben. Da haben die 3 Events in Folge gestartet, sogar eins mittwochs und genau, das war der Opener, 16. Januar. Mhm. Ja, ich kam auch nicht aus dem Staunen heraus. Du hast häufig als die Performance schlechthin bezeichnet. Da bin ich bei dir. Fight of the Night ist für mich sowas nicht. Also das ist halt irgendwie so ein, keine Ahnung, was für ein Äquivalent man da im Fußball, aber so ein 7-0, 8-0, keine Ahnung. Eine Mannschaft wird auf jeden Fall
auseinandergenommen.
Und das sind für mich nicht die guten Kämpfe, nicht die guten Spiele und auch nicht die guten Kämpfe. Es war halt absolut kein Kampf auf Augenhöhe. Und ich hatte irgendwann einen Punkt, wo ich mir dachte, ey, bitte reicht doch so, hol den da raus, das kauft den Kelvin Cater.
Irre.
Bisschen Flashbacks, bisschen Parallelen zu Ben Denis hieß er, wie ist der Franzose? Naja, der jedenfalls der Franzose, dessen, wo die Ref-Leistung irgendwie auch sehr grauenvoll
war. Oh ja. Hatten wir letztens besprochen.
Ja, da war es jetzt vielleicht nicht der Ref, denn Kelvin Cater hat ein bisschen aktiver versucht mitzuboxen, aber es war halt ähnlicher Schaden, den der Mann eingesteckt hat. Du sprichst häufig von Jahren, die man im Ring lässt und meinst das nicht sprichwörtlich, die hat Kelvin Cater da auch auf jeden Fall gelassen. Aber man soll das Ganze natürlich, vor allem wenn man über Max Holloway spricht, nicht in so einen negativen Rahmen setzen, sondern die sportliche Leistung, die da eben in Verbindung stand, hervorheben, denn der war irgendwann in einem Flow, der war
unfassbar.
Also diese Szenen, wie er zu DC schaut und einfach nur schreit, weil es über Kevin Cater gesagt wurde, dass er der beste Boxer in der UFC ist, ihm No-Look so noch so einen Jab verpasst und Schlägen ausweicht, von denen er weiß, wie sie kommen, weil das ja nur noch ein Typ im Autopilot ist oder so ein Zombie, der ihm da gegenübersteht.
Weißt du, was das mit dir macht?
Krasse
Szene. Wenn dir jeder in deinem Camp sagt, Alter, du bist der krasseste Boxer, ich habe überhaupt keine Chance gegen dich, wenn du irgendwie so als Top 5 Striker gehandelt wirst in deiner Gewichtsklasse und dann nimmt dich einer so richtig auseinander, von der ersten Sekunde weg, du weißt überhaupt nicht, was da gerade passiert. Ich glaube, das macht auch mit deinem Kopf was. Und Benoit Saint-Denis hieß der Mann übrigens.
Ich wusste noch Denis, Ben Denis, habe ich gerade gesagt.
Ja, ja. Aber nur damit die Hörer wissen, welchen Podcast sie nachhören müssen. Das war unser Rant, oder mein Rant besser gesagt, über den...
Bonusfolge zum letzten Wochenende. Ja, absolut berechtigter Rant. Kevin Cater-Fan bin ich auf jeden Fall auch. Ich bin da auch gespannt, wie der Mann zurückkommt. Ich glaube auch, Max Holloway hat den mental gebrochen und der braucht noch 1-2 Siege, bis er wieder mit dem Selbstverständnis in den nächsten Kampf geht, mit dem er damals gegen Max Holloway angetreten ist. Ja, cooler Typ, coole Socke, durch und durch. Kennender Gamer, da vielleicht noch wollte ich eben erzählen zu dem, ich habe keinen Bock auf Kampfsport, der wirft sogar Leute raus, die ihn irgendwas in seinem Stream, der streamt halt irgendwie auch auf Twitch, wie er zockt, wenn du ihn irgendwas fragst, so wie läuft der nächste Kampf, wie läuft die Trainingsvorbereitung, bist du gebannt, kein Bock auf dich, wie geht's um Videospiele. Also ich glaube wirklich, der schafft sich diesen gesunden Abstand dazu und es scheint ihm echt zu helfen. Diese verrückten Geschichten natürlich auch dazu, dass er nicht mehr spart, dass er ein Trainingscamp über Zoom gemacht hat. Auch unvorstellbar und zeigt natürlich auch, was da natürlich für eine Grundlage ist. Also niemand kann derartig eine Karriere beginnen, aber wenn du auf einem Level von Max Holloway bist, scheinst du dir das erlauben zu können und scheint das auch gewinnbringend zu sein.
Auf jeden. Ja, du hast gesagt, das fand ich interessant, er schaut kein MMA. Ja, Yair Rodriguez hatte ja viel Zeit, um MMA zu schauen. Er hat jetzt 2 Jahre nicht mehr gekämpft. Also Oktober 2019, dieser Sieg gegen Jeremy Stephens im Rückmatch. Auch ein aufregender Striker. Starke Beinarbeit, tolle Kicks. Ellbogenstöße, verrückte Drehtechniken. Also ich habe seinen Kampf damals kommentiert gegen den Zombie. Und so in... Du erinnerst dich an die letzten Sekunden mit diesem Spinning Upwards Elbow quasi, wo er ihn ausknockt und du gar nicht als Kommentator im ersten Moment erkennst, was da jetzt genau getroffen hat und auf einmal ist irgendwie der Rundengong der 5. Runde und einer liegt und bewegt sich nicht mehr und ist eigentlich nach Punkten vorne, also war ganz, ganz verrückt.
Sehr, sehr sehenswerter Kampf, unabhängig von diesem Ende.
Ja.
Ja. Sollte man nochmal nachholen.
Wenn man wie alle Kämpfe eigentlich von El Pantera, also von Yair Rodriguez, also glänzt im Stand, holt sich da auch regelmäßig die Bonuschecks ab. Lässt ihm Holloway den Platz für seine Kicks? Das ist meine große Frage. Also ich sage nein und deswegen ist Holloway für mich der Favorit und für mich ist er auch immer eine Menge an roten Flaggen, die da im Wind wehen, wenn ich sage, einer hat über 2 Jahre lang nicht gekämpft. Vor allem in den leichteren Gewichtsklassen, wo sich Leute so schnell verbessern, wo sich das Geschehen allgemein so sehr verbessert. Das ist für mich tatsächlich ein großes, großes Fragezeichen vor diesem Kampf.
Bin ich bei dir? Ich glaube halt schon, dass es auch jemand ist, der eine Klasse hat, sich hier und da seine Distanz einfach zu nehmen, die zu bestimmen. Ich meine, er ist ja sehr, sehr leichtfüßig. Hat er auch zugegeben.
Hat auch 10 Kämpfe in der UFC gekämpft, also hat das bewiesen, was du sagst. Das muss man tatsächlich anerkennen, ja.
Ja, hat halt jetzt 2 Kämpfe auch abgesagt, also er wollte die 2 Jahre offenbar nicht inaktiv sein, sollte eigentlich gegen Sabit ran, das wäre natürlich der Kampf der Kämpfe.
Es scheint auch ein sehr schwieriger Verhandlungspartner zu sein für die UFC, also Dana White hat nicht unbedingt gute Worte über Yair Rodriguez verloren.
Giga Chikadze hat ihm vorgeworfen, dass er auch einfach mal aus Kämpfen rausgeht. Gegen Zabit war dann offiziell, dass er eine Knöchelverletzung hatte. Wenn das so war, Mann, dann musst du dem auch nicht vorwerfen, dass der irgendwie schwieriger Verhandlungspartner ist. Wenn du mit so einem Stil einen kaputten Fuß hast, hast du einen kaputten Fuß. Und er sollte auch schon vorher gegen Holloway kämpfen. Und wiederum, er hat sich verletzt. Das sollte eigentlich Juli diesen Jahres bereits passieren, dieses Duell. Also sollte man auch so ein bisschen in den Rahmen setzen. Aber ja, ich glaube auch, dass er nicht der motivierteste Typ ist, der irgendwie 3 Kämpfe im Jahr abliefern will. Boah, könnte mir jemand rassistisch auslegen. Ich bin an sich nicht jemand, der in Klischees denkt. Und wir haben letzte Folge über Canelo geredet, das ist das Arbeitstier schlechthin, aber ist auch so ein Klischee Südamerikaner. Vielleicht lebt er das Leben auch einfach ein bisschen gemütlicher und vielleicht ist das irgendwie ein gelassener Typ. Also ich beim besten Willen würde ich sagen, alle Südamerikaner.
Kann ich auch widerlegen. In meiner Familie gibt es nämlich Südamerikaner und das sind ganz arbeitsame Leute, Menschen, kann ich dir sagen.
Aber du weißt doch auch, dass das Klischee ist, na gut, wann der Bus kommt, wie das da auf dem Fahrplan steht, ist so eine Richtlinie.
Ich sag dir ein anderes Klischee. Ich sag, Südamerikaner sind kreative Leute, können gut tanzen zum Beispiel. Und das bringt mich zurück zu diesem Kampfstil, denn der ist.
Aber das ist doch Lebensmensch. Das ist doch, ja. Tanzen geht man doch als so ein, ach ja, ich lief das Leben.
Auf jeden Fall ist es aufregend, auf jeden Fall ist es unberechenbar und wenn man sieht, wie sich der dreht und diese verrückten Kombos schlägt und seine Spinning Elbows und die Kicks aus allen Positionen und Situationen, da macht das schon Lust, da macht das so ein bisschen durstig auf Samstagabend, muss ich sagen. Also
jetzt wirkte ich hier, als ob ich dem faktisch sagen will, das ist bestimmt auch ein fauler Typ. Ich wollte nur sagen, es könnte ja womöglich sein, dann würde er.
Du bist einfach ein schlechter Mensch und versuchst dich hier rauszuwinden.
Ich bin einfach ein Rassist und habe was gegen Südamerikaner, von mir aus.
Ja, das war auch der letzte Podcast mit Flo übrigens, ne? Also, das ist natürlich nur Witz hier. Also, um es kurz zu fassen, also Rodriguez, sehr kreativ, Offensivaktionen, spektakulär, kommt aus den unterschiedlichsten Winkeln und Situationen. Am gefährlichsten sind eben allerdings seine Kicks. Und das ist die Gretchenfrage in diesem Kampf. Die feuert er schnell und hart ab, ja? Aber kann er die schnell und hart abfeuern, wenn er im Rückwärtsgang unterwegs ist, wenn er nie sein Footing findet, wenn er nie die Beine mal oder die Füße mal flach auf dem Boden haben kann, weil er immer im Rückwärtsgang unterwegs sein muss, lässt ihm Holloway den Platz für die Kicks? Ich glaube, das ist die ganz, ganz, ganz entscheidende Frage in diesem Kampf. Und das macht es ganz, 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 ganz spannend und interessant. Zudem ja beide auch erfahrene Recken sind, Schlachten geschlagen haben und auch Gegner besiegt haben, die du erstmal besiegen musst. Und ja, das ist der Main Event und auf den freue ich mich richtig, muss ich ehrlich zugeben. Da muss ich auch nichts künsteln, da muss ich auch nicht Vor- und Nachteile aufzählen, denn für mich haben ja hier Rodriguez und Max Holloway nur Vorteile. Oder wie siehst du das? Du schlechter Nein. Mensch.
Ich lege hier gleich selbst auf.
Jetzt wird er rot.
Nein, Jair Rodriguez wirklich, also wenn er dann mal im Oktagon steht, dann bin ich auch auf jeden Fall Fan, ich liebe es, dem Mann zuzugucken. Ich glaube auch, diesen typischen Moment, den man in Max Holloway Siegen erlebt, wo du das Gefühl hast, der Gegner ist gebrochen. Da ist zu viel vor den Kopf gekommen, der funktioniert motorisch in der Form nicht mehr, der hat Kopfschmerzen, der sieht verschwommen, der hat auch einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, der kommt spät gegen Rodriguez, denn der sieht vielleicht aus wie der Schönling, aber der Mann kann auf jeden Fall einstecken und
ist ein Beißer.
Der hat auch auf jeden Fall diesen inneren Dog. Also ich habe Klischees jetzt bedient, negative für Südamerikaner, aber das Klischee Mexikaner im Kampfsport ist ja auch einfach harter Hund und das erfüllt er gleichermaßen. Wille und Biss hat er definitiv und Dinge wie ein Flying Knee zum Beispiel im Rückwärtsgang traue ich dem auf jeden Fall zu, dass der auch dem 1,80 großen Max Holloway souverän zum Beispiel ins Gesicht springt. Max Holloway, okay, das ist ewig her, ein Kampf, an den ich mich vielleicht erinnere, keine Ahnung. Conor McGregor damals hat ihm auch, und da war er wirklich, der sah ja aus wie 14, natürlich, das ist ewig her, aber klar kann der Mann auch verletzt werden und natürlich kann der Mann auch Schläge gegen den Kopf bekommen, die genauso ihn ins Wackeln bringen und ihm eine verschwommene Sicht bescheren. Garantiert ist es auf gar keinen Fall nicht dieser Sieg gegen Holloway. Ich glaube halt, er wird wirklich einem sehr motivierten ehemaligen Federgewichts-King gegenüberstehen. Der will seinen Gürtel zurück. Ich habe jetzt häufig sein Mindset angesprochen. Der hat auch, glaube ich, Dinge, für die er sich einfach noch weiter motivieren will. Hat mal gesagt, sein Ziel im Leben ist eine Insel auf jeder Insel von Hawaii. Ich glaube, auf jeder hat er noch keins. Und ja, keine Ahnung, ich glaube irgendwie nicht, dass der Mann allzu viele negative Dinge im Leben hat. Der hat eine wunderschöne Familie, der lebt auf Hawaii, der ist wohlhabend, geliebt von jedem, den es in der Szene gibt, geht seinem Hobby nach. Ich glaube, Max Holloway ist einfach gefühlt immer in einem guten Mindset, in einem guten mentalen Ort und ich glaube, der wird einfach zu viel für Rodriguez sein.
Das kann sehr, sehr gut sein. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist die UFC Fight Night anzusehen am kommenden Samstag, um dann nochmal ein letztes Mal Werbung für zu machen. Auf meinem Instagram-Kanal gibt es am kommenden Freitag eine große Ankündigung. Darüber werden wir auch sprechen in der nächsten Woche hier im Podcast. Und für die Schlussworte überlasse ich dir das Parkett. Gibt es noch irgendwas zu sagen, was wir in dieser Woche bisher unterschlagen haben? Wir haben über jede Menge gesprochen jetzt in den vergangenen 3 Tagen.
Nee, also auf die Ankündigung freue ich mich auf jeden Fall. Das könnt ihr da draußen auf jeden Fall auch. Das werden spannende Dinge, die Sebastian da in seinem Leben noch so geplant hat. Sicherlich auch Events, auf die man als Zuschauer sehr, sehr interessiert ist, als MMA-Fan, passieren da auch wirklich spannende Dinge. Wenn ihr riesiger MMA-Fan seid und nicht auf die UFC warten wollt, könnt ihr auch in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits Bellator sehen. Im Main Event die tatsächlich eben sogar angesprochene Chris Cyborg, haben wir im Zusammenhang mit Felicia Spencer mal erwähnt, gegen Ciniat Kavanagh. Steht 7-4 die Frau, Chris Cyborg. Ja, irgendwo auch ein Urgestein. Wer da wirklich nicht so viel von MMA bekommt, der kann da sicherlich auch mal reinschalten. Aber was wohl sicher ist, dass das kommende UFC-Event wirklich vielversprechend ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Kommentieren. Freue mich drauf, wie wir ein Review dazu machen. Und ja, hoffe vor allem die Kämpfe, die wir heiß ersehen, liefern ab. Plus, wenn es auch noch einen Bonus gibt und es die MMA-Götter gut mit uns meinen, können ja vielleicht auch einfach Kämpfe, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte, gerne mal eine Überraschung mit sich bringen. Ich würde mich freuen, haben wir mehr Gesprächsstoff, aber ich glaube, über irgendwas sprechen werden wir ohnehin wollen.
Ja, wir werden auf jeden Fall sprechen und wir hören uns hier nächste Woche bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Danke Flo, so long, Hackman out.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.